Apostelgeschichte 13, 48. Die Erwähnung des ewigen Lebens in Vers 48 lässt an Vers 46 denken, und es liegt auf der Hand, dass die positive Haltung der Nichtjuden der negativen Haltung der Juden selbst gegenübergestellt werden soll. Das heißt, sie waren anders eingestellt. Etwas unvermittelt und fremd wäre die Deutung für den üblichen Leser, wonach Lukas sagen wollte, es kamen Menschen zum Glauben, die Gott in der Ewigkeit dazu bestimmt hätte. Im Übrigen wäre unverständlich, warum die Evangelisation in Antiochia jetzt aufhören sollte, weil ja alle Erwählten zum Glauben gekommen waren. Wenigstens bis andere Erwählte entweder geboren oder zugezogen wären. Es wird also problematisch, wenn wir es so durchziehen wollten. Wahrscheinlicher ist, dass wir es mit einer Disponierung zu tun haben, die im Raum der Zeit stattfindet. Unklar ist dann, wann diese Disponierung stattfand. Ob während des Besuches der Apostel oder bereits vorher, und dann, ob durch die Predigt des Evangeliums, das heißt, wenn während des Besuches, was fast das Wahrscheinlichste zu sein scheint, muss aber nicht so sein, oder durch Umstände oder durch beides. In jedem Fall hätten wir es dann bei einer innerzeitlichen Deutung mit einem Empfänglichwerden zu tun. Sie werden also empfänglich gemacht für das Evangelium. Ein Evangelist, der mit einem namhaften Calvinisten zusammenarbeitete, erzählte einmal, als er von der Evangelisation sprach, die er gehalten hatte, es sind einige zum Glauben gekommen, die nicht erwählt waren, aber bitte sage meinem Chef das nicht. Spurgeon soll mal gebetet haben, Herr, rette alle, die du erwählt hast, und dann erwähle noch mehr. Spurgeon war schon Calvinist, ja? Aber war auch sehr praktisch. Ein ähnliches Beispiel, wenn wir es hier wenn wir es hier mit Disponierung zu tun haben, mit empfänglich machen, dann hätten wir ein ähnliches Beispiel für so etwas im 16. Kapitel bei der Lydia, wo Gott an ihrem Innern arbeitet und ihr das Herz empfänglich macht für das Evangelium. Das wollen wir festhalten, das tut Gott. Gott ist am Werk bei jedem Menschen, der zum Glauben gekommen ist oder zum Glauben kommt. Eine weitere Stelle kommt zum Römerbrief. Da sind ja einige Stellen, die etwas geheimnisvoll sind. Zunächst Kapitel 3, Römer 3, Vers 11. Dort heißt es in 11b, niemand sucht Gott. Niemand sucht Gott, trachtet nach ihm. Was heißt das? Das heißt, dass Gott dann die Menschen sucht. Wenn sie zum Glauben kommen sollen, wenn sie gerettet werden sollen, dann muss Gott sie suchen. Und Jesus lehrt das auch, dass er, der gute Hirt, hinausgeht und die Schafe sucht. Von selbst können sie nicht kommen und finden den Weg nicht. Der Mensch sucht Gott nicht, aber Gott sucht ihn. Hierbei ist aber noch nicht gesagt, dass alle, die er sucht, schon gefunden werden oder dass das damit gesagt wäre. Warum nun einige Menschen sich suchen lassen und warum andere nicht, das sagt Paulus allerdings nicht. Wieder ein Geheimnis bleibt zurück. Dann die Kapitel 9 bis 11, vornehmlich 9, aber um 9 zu verstehen, muss man den Überblick haben, den Zusammenhang. Und ich sage einiges zu diesen drei Kapiteln grundsätzliches. Das Problem also von Römer 9 bis 11. Wie verhalten sich Erwählung und Verwerfung Israels zueinander? In diesen Kapiteln geht es um den Charakter Gottes, um eine Rechtfertigung Gottes. Denn wenn Gott nicht gerecht ist, wenn er nicht konsequent ist in seinem Handeln, wie kann er dann im Evangelium dem Menschen eine Gerechtigkeit anpreisen? Gerechtigkeit kann nicht von Ungerechtigkeit herkommen. Paulus muss zeigen, dass in seiner Botschaft, in seiner Form von göttlicher Heilsbotschaft, der Gott, mit dem er es in dieser Botschaft zu tun hat, ein gerechter Gott ist. Er will zeigen, und zwar Israeliten in Rom, dass sein Verständnis von Gott mit ihrem Alten Testament zusammenpasst. Mit dem stimmt. Ihre Bibel hat nicht einen anderen Gott als sein Evangelium. Wir haben hier die innere Beziehung von Kapitel 9 bis 11 zu 1 bis 8. Das heißt, darum geht es. In Kapitel 1 bis 8 bespricht Paulus seine Botschaft, die er verkündet. Kapitel 9 bis 11 begründen diese Botschaft vor dem Juden, zeigen dem Juden, dass diese Botschaft die richtige Botschaft ist, die wahre Botschaft. Er entstellt nicht die messianische Hoffnung. Er hat nicht eine andere messianische Hoffnung als die in der Tora, im Alten Testament, der Juden, mit denen er es da zu tun hat. Hier wird nicht die Frage beantwortet, bestimmt Gott den Menschen in Fragen der Errettung? Nicht die Frage wird hier beantwortet, sondern diese Frage wird hier beantwortet, bestimmt der Mensch Gott in Fragen der Errettung? Darum geht es. Man hat die Fragestellung umgestellt und sich Probleme gemacht. Nicht geht es hier darum, schreibt Gott den Menschen vor, wer von ihnen errettet werden soll, sondern schreibt der Mensch Gott vor, wie gerettet werden soll. Darum geht es. Nicht ob Gott den Menschen vorschreibt, sondern ob der Mensch Gott vorschreibt. Und da sagt Paulus entschieden nein, Gott ist frei von der Bevormundung des Menschen. Es geht nicht um die Freiheit des Menschen, es geht um die Freiheit Gottes. Paulus ist immer noch beim alten Thema von Kapitel 1. Durch Gnade wird der Mensch gerecht, nicht durch Werke. Der Mensch kann Gott nicht verpflichten. Bitte, ich habe so und so viel geleistet, jetzt auszahlen. Paulus sagt, so kann man nicht zu Gott kommen. Gott lässt sich nicht so bestimmen. Das Thema des Römerbriefes wurde in Kapitel 1 angegeben. Aus Glauben zum Glauben. Das Evangelium ist, er offenbart Gottes Gerechtigkeit. Das heißt zweierlei. Wenn das Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbart. Es offenbart die Gerechtigkeit, die er dem Menschen gibt und den Menschen selbst verändert. Gott schenkt dem Menschen eine Gerechtigkeit, die den Charakter des Menschen verändert. Aber im Evangelium wird auch die Charaktergerechtigkeit Gottes selbst offenbart. Das will Paulus auch zeigen. Nicht nur die Gerechtigkeit, die der Mensch empfängt, sondern die Gerechtigkeit, die Gott vorher besitzt in seiner eigenen Person, nämlich dass wir es im Evangelium mit einem gerechten Gott zu tun haben. Dieser Gott kann Gerechtigkeit geben einem Menschen, sodass er gerecht wird. Beides muss da sein. Gott schenkt Gerechtigkeit und Gott ist gerecht. In den Kapitel 1 bis 8 geht es um das eine, dass Gott Gerechtigkeit schenkt. In den Kapiteln 9 bis 11 geht es darum, dass diese Gerechtigkeit von einem gerechten Gott kommt. Nach den ersten 8 Kapiteln, wo Paulus davon spricht im Detail, dass Gott einem Menschen, der ihn glaubt, Gerechtigkeit gibt und wie sich das auswirkt, beides wird gesagt, wie sie empfangen wird und wie sie sich auswirkt. Nachdem er dieses erläutert hat im Detail, erhebt sich die Frage, ist das gerecht, dass Gott das einfach so umsonst gibt? Ist Gott gerecht, wenn er Ungerechten nur auf Glauben hin gerecht macht? Diese Frage muss beantwortet werden. Denn wenn nicht, dann ist das auch keine Gerechtigkeit, die er schenkt. Um sein Evangelium auf gute Beine zu stellen, muss Paulus also noch eines tun, nachdem er 1 bis 8 geschrieben hat. Er muss Gott rechtfertigen. Er hat davon gesprochen, dass Gott den Menschen rechtfertigt. Jetzt muss er Gott rechtfertigen. Wie kann er das am besten tun? Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes kommt an dieser Stelle vom Juden. Es ist der Jude, der die Frage stellt, ist dein Gott in deinem Evangelium, in deiner Botschaft, in deiner Heilsbotschaft ein Gerechter? Und er richtet sich nun an den Juden in diesen Kapiteln. Ihn überführt man am besten so, wenn man auf Gottes Handeln vor den Augen der Menschen hinweist. Das heißt, wenn man mit einem Juden spricht, dann spricht man am besten von der Geschichte. Gott hat in Geschichte gehandelt. Und jetzt zeigt Gott oder Paulus, wie Gott als Gott Israels vor den Augen von Menschen gehandelt hat. Er zeigt, an welchen Gott er glaubt, nämlich an einen gerecht handelnden Gott. Und sagt zu ihnen, so tut es Gott selbst im Alten Testament, so wie ich es zeige, dass er es im Evangelium tut. Es ist kein Bruch da. Mein Evangelium ist nicht im Wesen eine neue Botschaft. Sie bringt etwas Neues. Aber die Art und Weise, wie Gott handelt, ist eine alte Art und Weise. Und so zitiert auch Paulus viel aus der alttestamentlichen Schrift in diesen Kapiteln. Er spricht in Kapitel 9 von dem Handeln Gottes in der Vergangenheit, da hauptsächlich von der Vergangenheit. In Kapitel 10 spricht er von Gottes Handeln in der Gegenwart und in Kapitel 11 von Gottes Handeln in der Zukunft. In allen drei Kapiteln nimmt er Bezug auf Altes Testament. An der einen Stelle spricht er mir von Geschichten, an der anderen Stelle mir von Prophetie. Also, er spricht von Gottes Gerechtigkeit im Verlauf der Geschichte dieser Welt. In den Kapiteln 9 bis 11 geht es also um die Frage, wie verhält sich das neue Heilshandeln Gottes zu seinem früheren Handeln in Israel? Man kann sagen, zusammengefasst, erstens, Israel war und bleibt auserwähltes Heilsvolk, aber es gibt zwei Völker Israel. Es bleibt eine wahre Aussage, Israel war und bleibt auserwähltes Heilsvolk. Dieser Satz darf stehen. Man muss aber einen zweiten hinzufügen. Es gibt zwei Israele. Zweitens, es gibt auch zwei Gruppen von Heiden. Eine, wovon mit dem Heils-Israel zusammengetan wird. Es gibt zwei Israele, es gibt zwei Heidenvölker, was in Bezug auf das Heil. Eine Israel-Gruppe, der Heilsteil in Israel, wird zusammengelegt mit dem Heilsteil aus den Heiden und es wird ein neues Volk gebildet, sodass wir das haben, was Paulus an anderer Stelle sagt. Wir haben jetzt eine Dreiteilung der Menschheit, nicht nur eine Zweiteilung. Früher war es Israel und Goyim. Jetzt ist es Israel, Goyim und Ekklesia Gottes. Nun zu Römer 9 speziell, damit man den Zusammenhang hat. Es gibt vier Abschnitte in Römer 9. Im ersten Abschnitt, das heißt, die Verse 1 bis 5 bilden den ersten Abschnitt, Verse 1 bis 5. In diesem Abschnitt spricht Paulus davon, dass Israel reichlich gesegnet ist, und dennoch verflucht. Israel ist gesegnet und zugleich verflucht. Das stellt er fest. Der nächste Abschnitt sind die Verse 6 bis 13. Dort sagt Paulus, innerhalb von Erwählung, vom Bereich der Erwählung, gibt es auch Nichterwählung. Im größeren Bereich des Erwählten gibt es Nichterwähltes. Das zeigt er bei den Erzvätern. Abraham ist erwählt, aber nicht alle seine Nachkommen. Nur Isaak. Also innerhalb des Erwählten gibt es Nichterwähltes, die Brüder von Isaak. Bei Isaak ist ebenfalls so, sagt Paulus. Isaak ist erwählt, aber nicht dadurch schon, dass sein ganzer Bereich, nämlich beide Söhne, nur Jakob. Er zeigt also, dass schon dort eine Auslese stattfindet und Erwählung als solches nicht notwendigerweise selbstverständlich ist. Gott trifft immer noch eine Wahl innerhalb so einer Erwählung. 14 bis 29, dritter Abschnitt. Dort gibt Paulus Gründe an, warum Gott bei so einem Vorgehen gerecht ist. Wenn Gott selektiv ist, warum ist er gerecht? Er gibt Gründe an. Ausgezeichnete Gründe. Ein Argument nach dem anderen. 14 bis 29, ein längerer Abschnitt. Und der letzte Abschnitt besteht aus vier Versen, 30 bis 33. Gewissermaßen Zusammenfassung. Kommen wir nun speziell zu den Versen 17 bis 22, die vielleicht die problematischsten sind. 17 bis 22. Ich lese. Die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu erweckte ich dich, damit ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name verkündet würde auf der ganzen Erde. Bis soweit das Zitat. Jetzt sagt Paulus, dann ist Gott also barmherzig, gegen wen er will. Und er verhärtet, wen er will. Er sagt nicht, wer das ist, er sagt nur, dass es nach seinem Willen ist. Du wirst nun zu mir sagen, er antizipiert die Frage. Er kommt wahrscheinlich aus dem rabbinischen Gespräch, kennt das sehr gut, weiß schon, was die guten Juden da in Rom antworten werden. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt Gott noch? Denn wer hat seinem Ratschluss schließlich widerstanden? So, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wer, o Mensch, bist du, dass du Gott entgegnest? Wird etwa das Geformte, Jesaja 64, zu dem Formenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in vieler Langmut die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig waren, ertrug, Fragezeichen, wenn er das tun wollte, der Satz ist da lange und er besteht eigentlich aus mehreren Fragen. Man kann so oder so die Fragezeichen stellen, aber das ist im Prinzip die Stelle, die Schwierigkeit bereitet. Um diese Stelle zu verstehen, muss man zurück zum Alten Testament, zu 2. Mose. 2. Mose 3 zuerst, Vers 19. Wir sind hier in der Wüste, also das Gespräch zwischen Mose und Gott bei der Berufung Moses. Und an einer Stelle sagt Gott in Vers 19, 2. Mose 3, Vers 19, vielleicht sollten wir Vers 18 auch noch lesen, wenn sie auf dich hören, sollen du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hingehen und zu ihm sagen, Jahwe, der Hebräer Gott, ist uns begegnet. So lass uns 3 Tage reisen, weit in die Wüste gehen, damit wir unserem Gott opfern. Vers 19. Aber ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, wenn er nicht gezwungen wird durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten mit allen meinen Wundern schlagen, die ich darin tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer ausziehen müsst und so weiter. 4, Vers 21. Kapitel 4, Vers 21. Und Jahwe sagte zu Mose, später im Gespräch, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, so sieh zu, dass du alle die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor Pharao tust. Und ich werde sein Herz verhärten, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Wir merken die Reihenfolge, ja? 2-mal spricht Gott über seine Beziehung zu Pharao. Das 1. Mal, ich weiß, er wird euch nicht ziehen lassen. Das 2. Mal, ich werde sein Herz verhärten. Jetzt Kapitel 5, Vers 1 und 2. Jetzt kommt die Geschichte. Die Prophetie war schon, Gott hat die Prophetie gegeben, jetzt kommt die Geschichte. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu Pharao, so spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass sie mir ein Fest halten in der Wüste. Da sagte Pharao, wer ist Jahwe, auf dessen Stimme ich hören soll, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht, leider. Und auch werde ich Israel nicht ziehen lassen. Es kommt genau, wie Gott sagte. Kapitel 7, 3 und 13. Kapitel 7, Vers 3. Und ich will das Herz des Pharao verhärten. Jetzt kündigt Gott an, was er tun wird. Nach einigen Wundern nach einigen Eingriffen. Ich will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und meine Wunder mehren im Lande Ägypten. Vers 13. Und das Herz des Pharao verhärtete sich, weil Gott es getan hatte, und er hörte nicht auf sie, so wie Jahwe geredet hatte. Das Verhärten des Herzens Pharaos ist die Antwort auf die Selbstverhärtung Pharaos. Gott lässt die Sache nur so und so weit gehen, und dann sagt er zu ihm: Gut, wenn dies der Weg ist, den du gehen willst, dann wirst du ihn weiter so gehen. Dann bleibst du in dieser auf diesem Wege. Genauso wie bei der Sintflut. Die Menschen wollen nicht mit dem Gott Noahs zu tun haben. Sie sehen ihre Welt innerhalb der vier Wände des Horizontes. Und dann sagt Gott: Gut, wenn das eure Welt sein soll, ihr wollt nicht auf mich hören, dann werde ich diese Horizonte, diese Wände zu Mauern machen. Und wahrscheinlich oder möglicherweise ist das, was Petrus meint, wenn er von einem Gefängnis spricht. Geister, die damals im Gefängnis waren. Das heißt, die Welt wurde ihnen zum Gefängnis. Menschen, die nur mit dem Diesseits rechnen wollen, werden im Diesseits eingekerkert von Gott. Wer seinen Weg wählt, den kann Gott bestätigen in diesem Weg. Verhärtung ist nicht die Ursache, sondern die Folge des selbstgewählten Weges eines Menschen. Diesen Text kann man nicht oder darf man nicht missbrauchen. Das Geheimnis, das an diesem Thema haftet, sollte nicht die Sicht verdunkeln für folgende klare Aussagen. Erstens, wir kommen zum Schluss dieses ersten Teils und dieses Teils. Das Thema ist ein Geheimnis. Erstens, so viel, wenn wir auch nicht alles wissen, so viel wissen wir. Gott will nicht den Tod des Sünders. 1. Timotheus 2, Vers 4. 2. Petrus 3, Vers 9. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Wille. Sein Wille wird nicht getan. Das heißt, nicht alle Menschen werden gerettet. 2. Petrus 3, Vers 9: Gott will nicht, dass jemand verloren werde, aber es gehen Menschen verloren. Die Einladung des Evangeliums ergeht also an alle. Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus: Gott hat so die Welt geliebt, die Welt, die ganze Welt. Offenbarung 22, Vers 17 heißt es: Der Geist und die Braut sprechen: Komm. Wer immer es liest, wer immer es hört, der soll kommen. So viel wissen wir. Zweitens, wir wissen auch, die Hörer des Evangeliums tragen selbst die Verantwortung für das Ergebnis des Hörens. Die Hörer des Evangeliums tragen selbst in Matthäus: Der Boden bestimmt die Ernte, nicht der Sämann. Der Boden bestimmt die Ernte. Drittens, wir wissen auch, Christen bleiben für die Missionierung der Welt verantwortlich. Römer 10. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Das muss ins Gewissen eines jeden Christen gerufen werden. Wie immer auch Gott handeln mag, wo immer auch die Weichenstellung liegt, wir können keine Ausrede dort haben. Viertens, bei neugierigen Fragen über dieses Thema, das heißt über Hintergründe, sollte man sich Jesus zum Beispiel nehmen. Lukas 13, Verse 23 bis 30. Lukas 13, Vers 23. Es sagte aber jemand zu ihm: Herr, sind derer wenige, die errettet werden? Beantwortet er diese Frage? Merken wir uns, wie er antwortet. Aber er sagte zu ihnen: Ringt ihr danach, durch die enge Pforte einzugehen? Darum geht es. Nicht um die Frage, wie viele es sein werden, sondern ob du es sein wirst. Denn viele, sage ich, werden einzugehen suchen und werden es nicht vermögen. Er sagt nicht, wie viele gerettet werden, aber er sagt, viele werden nicht errettet werden. Und er sagt zu seinem Freund: Werden Sie dabei sein? Das heißt, bei denen, die nicht eingehen dürfen. Von da an, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf. Und er antwortet und zu euch sagen wird: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. Alsdann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Wir haben dich gehört, du warst unser Lehrer. Das klingt etwas bekannt, nicht wahr? Ich gehe auch in die Kirche. Ich höre auch das Evangelium, ja? Aber nicht der Hörende wird gerettet, sondern der Glaubende. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. Und jetzt das furchtbare Wort: Weicht von mir. Der Gegensatz zu Johannes 6, Vers 37. Ich werde ihn nicht hinausstoßen. Wen? Den, der kommt. Wer nicht kommt, hört dieses Wort, das Umgekehrte: Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen, wenn ihr sehen werdet Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tische liegen im Reiche Gottes. Und siehe, es sind Letzte jetzt, welche dann Erste sein werden. Und es sind Erste, die dann Letzte sein werden. Ebenfalls Kapitel 14, 15 bis 24. Als aber einer von denen, die mit zu Tisch lagen, dies hörte, sagte er zu ihm: Glückselig zu preisen ist, wer Brot essen wird im Königreich Gottes. Glücklich, wer dort ankommt, ja, wer erwählt ist also. Aber er sagte zu ihm: Ein gewisser Mensch machte ein großes Mahl und lud viele. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss notwendigerweise ausgehen und ihn besehen. Die Reihenfolge ist aber interessant. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu versuchen. Auch eine merkwürdige Reihenfolge. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sagte: Ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht: Geh eilends hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring hier herein die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden. Und der Knecht sagte: Herr, es ist schon geschehen, wie du befohlen hast. Und es ist noch Platz. Der Herr sagte zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Mahl schmecken wird. Auf diese Art und Weise gibt uns Jesus ein Beispiel, auf solche Fragen zu antworten. Luther hat einmal sehr krass einem geantwortet, warum es eine Hölle gäbe, ja? Für solche Leute, die solche Fragen stellen würden, sagt er. Ist ein bisschen hart, aber ich Wir wissen ja auch nicht, wen er vor sich hatte. Römisch 2. Wir besprachen unter Römisch 1 den Begriff, das Wort selbst, den biblischen Gebrauch und das Geheimnisvolle. Unter Römisch 2 der Zeitpunkt der Erwählung. Groß A, es gibt übrigens zwei Zeitpunkte, einen in der Ewigkeit und einen in der Zeit. Groß A, der Zeitpunkt in der Ewigkeit. An die ephesischen Christen schreibt Paulus, Gott hätte bereits vor Grundlegung der Welt erwählt. Der Lokus dieser Erwählung in Ewigkeit ist Christus Jesus, sagt Paulus, Epheser 1, Vers 4. In Christus ist man zu etwas Besonderem gemacht, etwas Vorzüglichem. Vielleicht will der Apostel damit sagen, dass Gott bereits in der Ewigkeit sich mit dem Gedanken beschäftigte, wie er eines Tages in Zeit und Raum Menschen durch seinen Sohn hoffähig für seine Gemeinschaft machen würde. Genau, was hier ausgesagt wird, ist unklar. Auch hier bleibt ein Geheimnis haften, ob er Erwählung im streng wählerischen Sinn gebraucht, dann sind auch noch die Beweggründe nicht angegeben, oder ob hier eine Beziehung mehr betont wird. Petrus sagt, 1. Petrus 1, 1 und 2, Gott erwählt seiner Vorauskenntnis gemäß. Nach Vorauskenntnis. Was ist das? Prognosis. Mal mit Voraussehen, mal mit Vorausbestimmen. Das erste ist passiv, das zweite aktiv. Das erste weiß, wer gerettet wird, es steht aber nicht geschrieben oder wird nicht angegeben, warum, wer die Weichen stellt. Beim zweiten, bei der zweiten Definition, würde es heißen, dass der Vorherwissende der Vorherbestimmende ist. Gott kennt sein Volk, er kennt seine Leute, sagt Paulus, 2. Timotheus 2, Vers 19. Nach dem Gebrauch von Prognosko in den Septuaginta dürfte es sich um eine Herzens- oder Liebeskenntnis handeln. Also eine, die Bezugs- oder Beziehungsdefinition würde hier im Vordergrund stehen. Wenn man weiter dieses Wort so gebrauchen wollte, wie es in den Septuaginta gebraucht wird. Römer 11, Vers 2 bringt Vorauskennen mit Gottes Treue in Verbindung. Es würde also heißen, dass Gott seinem Volk treu bleibt. Ich habe dich gekannt. Ich bin dir treu. Kenntnis ist das Erste, das uns in der Chronologie der Heilsgeschichte begegnet. Wenn wir zurückverfolgen, wo sind die Ursprünge des Heils beim Individuum, beim Volke Gottes, dann ist dieses Wort das Ursprünglichste, von dem wir erfahren. Es heißt einfach, Gott weiß, Gott kennt. Aber das scheint uns nicht viel weiter zu helfen. Was bedeutet das? Vorauskenntnis. So wie Gott von dem Tode seines Sohnes im Vorauskenntnis hatte, 1. Petrus 1, Vers 20, so nahm er Kenntnis von denen, die sich einmal um dieses Lamm scharen würden. Das allererste in meiner Heilsgeschichte ist Gottes Wissen um mich. Was dahinter steht, bleibt Geheimnis. Gott liegt die Rettung vor wie ein, wie eine abgeschlossene Sache schon vor der Schöpfung. Für ihn ist es gleich Geschichte. Deshalb kann Jesus auch so reden, wie er es zum Beispiel in Johannes 10 tut, Vers 16. Noch andere Schafe habe ich, die nicht aus diesem Hof sind. Sie sind noch nicht gläubig, aber er hat sie schon, weil die Zukunft vor ihm ausgebreitet ist, wie Gegenwart. Und ich muss auch sie führen, und sie werden auf meinen Ruf hören, und es wird werden eine Herde, ein Hirt. Wenn aus den einzelnen Erwählungs- und Vorauskenntnistexten, wenn wir alle Texte nehmen, die Erwählungstexte und die Vorauskenntnistexte, weil ja die Erwählung nach der Voraussetzung geschieht, aus diesen Texten geht nicht hervor, ob das Vorherkennen aktiver oder passiver Art ist. Wenn dieses nicht dort festzustellen ist, so wird wohl vom gesamten Bild der Heilsgeschichte her gesagt werden müssen, dass Gott, um zu seinem Ziel zu kommen, nicht nur den Ausgang der Geschichte kennt oder weiß, sondern diesen Ausgang auch bestimmt. Und nur so viel vermag ich zu sagen. Aber ich lese den Satz noch einmal. Dieses das Fazit. Wenn aus den einzelnen Erwählungs- und Vorauskenntnistexten nicht hervorgeht, ob das Vorherkennen aktiver oder passiver Art ist, so wird wohl vom gesamten Bild der Heilsgeschichte her gesagt werden müssen, dass Gott, um zu seinem Ziel zu kommen, nicht nur den Ausgang der Geschichte kennt, sondern diesen Ausgang auch bestimmt. Groß B. Erwählung in der Zeit. Die größere Zahl von Erwählungsstellen bezieht sich auf eine Heilserwählung in der Zeit. Die Erwählung Israels ist hier ein Beispiel. 5. Mose 7. 7 und 8. Nicht weil ihr an Zahl alle Völker übertroffen hättet, hat Jahwe sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das kleinste von allen Völkern, sondern weil Jahwe Liebe zu euch hat und den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, führte euch Jahwe mit starker Hand hinweg und befreite dich aus der Sklaverei, aus der Gewalt des Pharao, des Königs von Ägypten. Die Erwählung Israels ist hier in der Zeit. Es besteht schon, es ist allerdings in Ägypten, und Gott führt Israel aus Ägypten. Und dieses Ereignis heißt Erwählung. Und ich darf sagen, dieses Ereignis ist ein Bild, ein sehr gutes Bild, ein Modell für die zeitliche Erwählung im neutestamentlichen Heil. Arabisch 1. Zunächst kommt Erwählung in der Zeit zum Ausdruck im Ruf des Evangeliums, im Ruf Gottes zur Umkehr und zu seinem Heil. 1. Korinther 1, 24 bis 28. Den Gerufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser denn die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker denn die Menschen. Denn seht euren Ruf, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, Interessanterweise scheint Paulus hier Ruf und Erwählung synonym zu gebrauchen. Die Erwählung kommt zum Ausdruck im Ruf. Der Ruf ist zeitlich, geschieht in der Zeit, dort wo der Mensch ist, und somit geschieht ein Stück Erwählung mit diesem Rufen in der Zeit. Ebenfalls so in 1. Thessalonicher 1, 4 bis 6. Wir wissen von Gott, geliebte Brüder, um eure Erwählung, dass unser Evangelium nicht nur im Wort zu euch kam, im Ruf, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr ja wisst, wie wir unter euch um euretwillen waren. Und ihr seid unser und des Herrn Nachfolge geworden, indem ihr das Wort unter viel Trübsal aufnahmt mit Freude des Heiligen Geistes. Paulus beschreibt die Erwählung der Thessalonicher, aber das ist die Erzählung von der Evangelisation dort, wie sie geschah. Also versteht Paulus das zum Glauben kommen und die ganz, was damit zusammenhängt, das ist Erwählen. Das heißt, ein Herausnehmen, das eigentliche, existenzielle Herausnehmen. Nicht nur das Vorherwissende oder das Vorherbestimmende, sondern jetzt geschieht es, jetzt wird gewählt, jetzt wird herausgenommen aus der Welt. 2. Thessalonicher 2, 13 und 14 ebenfalls. Wir sind es aber schuldig, vom Herrn geliebte Brüder, Gott allezeit für euch zu danken, dass Gott euch von Anfang zum Heil wählte, in der Heiligung des Geistes, also zeitlich, und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch durch unser Evangelium rief, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also Erwählung, etwas, das dann geschah, als sie aus der Welt zu Christus geführt wurden.